Die heutige Veranstaltung beabsichtigt in diesem Sinne auf gravierende Defizite hinsichtlich einer feministischen und antisexistischen Theoriebildung innerhalb der Linken hinzuweisen. Wir wollen damit keine Gruppen oder Einzelpersonen dissen, sondern mit Hilfe konstruktiver Kritik und inhaltlichen Vorschlägen für eine Neuausrichtung einer gemeinsamen Diskussion zwischen queer- und queer-feministischen und linksradikalen antifaschistischen Kreisen werben. Ich freue mich, dass heute so viele Menschen in den Festsaal gefunden haben, eine Veranstaltung, die sich kritisch mit linker Gesellschaftstheorie und Praxis beschäftigt, ist zwar von großer Bedeutung, wird jedoch die ein oder andere Politikform von vielleicht heute sogar Anwesenden in Frage stellen. Ich halte es für wichtig, gleich zu Anfang noch ein paar Gedanken bezüglich einer fairen und solidarischen Diskussionskultur zu formulieren. Ich bitte euch, diese dann während der Diskussion im Anschluss an die Referate zu beachten. Wir wollen eine inhaltliche Diskussion mit euch führen, bei der am Ende hoffentlich der ein oder andere Lerneffekt bei euch, aber auch bei uns zum Ergebnis steht. Damit das gelingt, wäre es wünschenswert, wenn eure Fragen an die Referentin möglichst sachlich formuliert sind. Eine Diskussion entlang der vorgestellten Thesen wäre uns am liebsten, um so halt zu dem gewünschten Ergebnis über einen offenen Austausch linker Gesellschaftsanalysen zu kommen. Unsere Erfahrungen auf vergangenen Veranstaltungen in der Reihe haben gezeigt, dass möglichst kurze und präzise formulierte Fragen oder Kommentare eine gemeinsame Diskussion am besten ermöglichen. Je stärker sich die Sprecherinnen dabei aufeinander beziehen bzw. bereits Gesagtes auch berücksichtigen, desto interessanter wird die Debatte dann auch für alle. Der Vortrag wird mit Sicherheit die ein oder andere Ironie enthalten. Bitte nehmt euch kein Beispiel daran. Ich denke, dass eine lebhafte Debatte über Positionen schnell an Bedeutung verliert, wenn sich die Form der Beiträge auf Polemiken und Ironien beschränkt. Besonders wichtig ist mir als Moderation, zumal ich hier gar nichts sehe in dem Raum, also euch nicht sehe, dass sich alle im Saal verantwortlich für ein gutes Diskussionsklima fühlen. Häufig wirkt dann eben auch die Ansprache aus dem Publikum weitaus besser als die von mir. Ja, in diesem Sinne freue ich mich auf eine unterhaltsame und anregende Veranstaltung und würde jetzt das Wort an die beiden Referentinnen übergeben. Jana zu meiner Rechten ist Historikerin und beschäftigt sich mit Geschlechtergeschichte und Kolonialgeschichte. Conny ist promoviert im Rahmen des Graduiertenkollegs Geschlecht als Wissenskategorie in den Fächern Gender Studies und Politikwissenschaften. Die beiden haben gemeinsam in der Vergangenheit im queer-feministischen Saloon bereits Debatten über feministische Strömungen und Positionen offen geführt.
Danke. Und hallo an euch alle. Wir freuen uns sehr über die Initiative des Bündnisses to Reclaim Feminism und über die Einladung. Und unser gesamter Text wäre auch nicht so, wie er ist, wenn er nicht, zahlreiche Diskussionen und Kommentare und Anregungen von Genossinnen und Genossen dahinter stehen würden. Das Bündnis Reclaim Feminism hat sich zum Ziel gesetzt, einerseits gegen einen antifeministischen Backlash in der Linken zu intervenieren, andererseits aber auch liberalen Feminismus zu kritisieren. Hierzu hatte die Initiative zunächst vorgesehen, dem linken Antifeminismus mit einer Diskussionsreihe zu begegnen. Der Kritik an den liberalen Feminismus hingegen sollte mit einer Demonstration Ausdruck verliehen werden, und zwar am Internationalen Frauentag. Auch wenn die Demonstration schließlich abgesagt wurde, wird dies für uns einige Fragen auf. Warum kann in die linke Diskussion interveniert werden, während man in den Feminismus nicht interveniert, sondern gegen ihn demonstriert, zu dem man Frauen hat? Von wem soll der Feminismus eigentlich reclaimed werden? Und wenn es ihn zu reclaimen gilt, wem gehört er dann eigentlich her? Zunächst begrüßen wir ausdrücklich das neue linke Interesse an Queer-Feminismus. Neben der Notwendigkeit, auf einen linken Antifeminismus zu reagieren, scheint uns dieses Interesse vielleicht auch dem aktuellen Aufschwung queer-feministischer Politik geschuldet zu sein. Feministische Themen mobilisieren zurzeit aller Orten Leute zusammenzukommen zu Diskussionen, Events, kulturellen und politischen Veranstaltungen, Demonstrationen, Aktionen, also ist richtig was los mit Feminismus. Aber nicht nur der Feminismus hat eine lange Geschichte, sondern auch ein häufig schwieriges Standing in der Linken. Und zwar waren es meistens, oder auf zwei Punkte, die das Zusammenkommen einer wirklich queer-feministischen Linken erschwert haben. Einmal die direkte Bekämpfung feministischer und queer-feministischer Politik durch linke Organisationen und Parteien und zum anderen die Vereinnahmung feministischer Anliegen für ganz andere politische Zwecke. In diesem letzten Fall werden dann feministische Anliegen großzügig für legitim erklärt, aber nur unter der Voraussetzung, dass sie sich der großen ganzen Frage des Antikapitalismus unterordnen. Marxism and Feminism are one. Was ist das? And that one is Marxism, hat Heidi Hartmann das zusammengefasst. So wird das feministische Mobilisierungspotenzial für die linken Anliegen genutzt, ohne jedoch feministische Kämpfe in gleicher Weise auch als zentralen Bestandteil linker Politiken zu akzeptieren, wie zum Beispiel auch der Kampf gegen Staat, Nation und Kapital. Das drückt sich zum Beispiel darin aus, dass feministisches Wissen für weniger relevant erklärt wird.
Also wir machen das daran fest, dass man zum Beispiel ohne weiteres sagen kann, ja, also mit Feminismus habe ich mich jetzt noch nicht so viel auseinandergesetzt. Da gibt es doch diese berühmte Freundin von Sartre, nicht wahr, Simone de Beauvoir. Man kann aber nicht mit der gleichen Leichtigkeit sagen, mit Kapitalismuskritik habe ich mich noch nicht so viel auseinandergesetzt, aber da gibt es doch diesen Intimfreund von Friedrich Engels, Karl Marx, der dazu was geschrieben hat, oder?
Wenn unsere Einschätzung nach oft gefragt wird, mit welchen Feministinnen man Linke eigentlich kooperieren kann, scheint sich die Frage heute vielleicht auch andersrum zu stellen. Wie steht die Linke zu Feminismus? Mit welchen anderen Linken können queer feministische Initiativen kooperieren und unter welchen Bedingungen? Es geht eine Situation zu problematisieren, die von Dieter Chakravarti in einem anderen Kontext als asymmetrische Ignoranz bezeichnet wurde. Marxistische Theorie ist in der feministischen Wissenschaft und Politik durchaus bekannt, auch wenn sie nicht mehr die dominante oder einzige Referenz ist, beziehungsweise zum Teil kritisch gewesen wird. Da ging es in manchen Kreisen der marxistischen Linken das Wissen oder auch eine Bereitschaft, sich ernsthaft mit feministischen Ansätzen zu beschäftigen, äußerst beschränkt. Na klar können nicht alle Menschen über alle Theorie- und Praxisfelder gleichermaßen informiert sein. Aber die Leichtigkeit, mit der feministische Ansätze ignoriert werden und mit der sie ohne auch nur annähernd den Diskussionsstand zu kennen abgetan werden, ist frappierend. In den letzten Jahren haben feministische und queerfeministische Belange mindestens genauso viel, wenn nicht sogar mehr gesellschaftliche Resonanz erfahren wie andere linke Belange. Daher hat sich für uns auch eine Verhandlungsbasis zur Überwindung dieser asymmetrischen Ignoranz verändert. Es geht darum, in einer Situation neuen queerfeministischen Aufschwungs den theoretisch-politischen Strategien nachzugehen, die den Queerfeminismus an den Rand der Linken bringen, beziehungsweise ständig danach fragen, ob Queerfeminismus denn auch wirklich links ist. Deshalb wollen wir heute Abend einige Schlager antifeministischer Argumentationen dekonstruieren, um queerfeministische Positionen zu unterstützen, aber auch um eine generelle Debatte darüber loszutreten. Wir wollen uns einer queerfeministischen Linken aufrufen.
Bevor wir jetzt zu der Dekonstruktion von einigen Klassikern des linken Antifeminismus kommen, vielleicht nochmal eine kurze Bemerkung zum Kontext. Nach dem Ende der Geschichte, wie es ja in den 90ern hieß, haben marxistische Analyse- und Theoriemodelle einen starken Bedeutungsverlust erlitten. Diese oft als Krise der Linken diagnostizierte Situation hatte durchaus etwas mit dem neokonservativen oder auch neoliberalen Backlash zu tun. Sie zeigte gleichzeitig aber auch das Unvermögen der Linken, sich mit den eigenen hegemonialen Verstrickungen auseinanderzusetzen. In diesem Zusammenhang schienen sogenannte postmoderne Ansätze einigen hilfreich, um sich Auseinandersetzungen mit Stalinismus anzunähern und eben auch die Grenzen von orthodox-marxistischen Ansätzen aufzuzeigen. Es wurde dann auch gefragt, warum vielen sozialen und kulturellen Kämpfen dieses Theorieframe nicht mehr ausreichte, um ihre Forderungen zu formulieren und Strategien zu entwickeln. Dass in dieser Situation die marxistische Theoriewährung starke Verluste einfuhr, während zum Beispiel feministische, queere oder auch postkoloniale Ansätze an Universitäten erstarkten, eben auch von den und damit eben auch von den politischen und wissenschaftlichen Verschiebungen profitierten, erklärt vielleicht auch zum Teil das insgesamt angespannte Verhältnis zwischen ihnen. So wurde den Feministinnen eben auch immer wieder institutioneller Opportunismus vorgeworfen.
Nach dem Motto, da sieht man ja mal, was es gegeben hat und welches die wirklich kritischen Ansätze sind.
Dabei wurde die eigene Institutionalisierungsgeschichte, zum Beispiel der 68er Linken, eher unter den Teppich gekehrt. Wir meinen, dass Debatten um das Verhältnis zum Staat, über politische Strategien, über die Möglichkeiten und Grenzen des sogenannten Marschs durch die Institutionen offen und gemeinsam geführt werden sollten. statt sich bequem auf die vermeintlich radikalere Position zurückzuziehen. Auch darum soll es heute gehen. Ja, aber genug der Vorrede.
Okay, wir haben also wie gesagt eine kleine Schlagerparade hier mit euch vor. Der erste Schlager ist: Vor dem Kapital sind alle gleich, das Patriarchat gibt es nicht mehr und Geschlecht ist sowieso nur konstruiert.
Hören wir uns die Klassiker zunächst im Original an.
In den früheren Epochen der Geschichte finden wir fast überall eine vollständige Gliederung der Gesellschaft in verschiedene Stände, eine mannigfaltige Abstufung der gesellschaftlichen Stellungen. Die Bourgeoisie, wo sie zur Herrschaft gekommen, hat alle feudalen, patriarchalischen, idyllischen Verhältnisse zerstört. Sie hat die buntschäftigen Feudalbande, die den Menschen an seinen natürlichen Voraussetzungsknüpfen unbarmherzig verrissen und kein anderes Band zwischen Mensch und Mensch übrig gelassen als das nackte Interesse, als die gefühllose Ware zahlen.
Im Manifest der Kommunistischen Partei, das wir hier haben, also als Zitat, stellten Karl Marx und Friedrich Engels die These von der ungebremsten Dynamik kapitalistischer Rationalisierung auf. Alle personalen klassischen Herrschaftsformen der Ständegesellschaft, hier eine kurze Veranschaulichung dazu, alle personalen klassischen Herrschaftsformen der Ständegesellschaft werden durch den Übergang zur Marktgesellschaft aufgelöst. Stattdessen regiert in der bürgerlichen Gesellschaft das Kapital, das keine Differenzen mehr kennt.
Es gibt nur noch Arbeitsinstrumente, die je nach Alter und Geschlecht verschiedene Kosten machen.
Heißt es im Manifest weiter. Die strukturellen Zwänge, die tatsächlich vom kapitalistischen Markt ausgehen, sind jedoch nur ein Teil der Geschichte. Denn was tat die Bourgeoisie, wo sie zur Herrschaft gekommen, um das Zitat nochmal aufzugreifen? Sie etablierte neue Ausbeutungsverhältnisse und Herrschaftstechniken. Dass Kapitalismus nicht nur als Marktlogik, sondern auch als Klassenherrschaft funktioniert, wurde von den Verfassern des Manifests vorausgesetzt und muss wohl auch hier nicht länger ausgeführt werden. Wir haben auch dazu wieder ein Bild mitgebracht. Eine Karikatur von 1911, die Pyramide des kapitalistischen Systems, wo man eigentlich auch sehen kann, also Ständegesellschaft und frühe Klassengesellschaft, vielleicht gab es da auch noch gewisse Parallelen. Jedenfalls dauerte es... In der bürgerlichen Gesellschaft des 19. Jahrhunderts waren selbst die Bürgerrechte noch an Besitz und Klasse gekoppelt und es dauerte lange, bis sich selbst in Europa freie männliche Lohnarbeit durchsetzte. Wie viele Geschlechter- und Kolonialhistorikerinnen, also zum Beispiel Thomas Lacour, Fred Cooper und Anne Solon, inzwischen gezeigt haben, ging die bürgerliche Revolution in Europa mit neuen wissenschaftlich-politischen Herrschaftsdiskursen einher. Diese rechtfertigten den Ausschluss von Frauen oder Nicht-Europäerinnen aus dem universalistischen Versprechen von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit, wie es ja so schön heißt, über körperliche Differenz. Demzufolge wurde der Aufstand der schwarzen Jakobiner auf Haiti, hier wieder ein Bild von Toussaint Louverture, wurde der Aufstand der schwarzen Jakobiner auf Haiti von den französischen Revolutionären niedergeschlagen und Olympe de Gouges, die Verfasserin der Erklärung der Rechte der Frau und Bürgerin, landete auf der Guillotine, wie man hier auf dem Bild schön sieht. Diese kurze historische Abschweifung soll verdeutlichen, dass mit Kapitalismus, Kolonialismus, Rassismus und Heterosexismus, oder was bei Foucault auch Sexualitätsdispositiv heißt, eine spezifisch moderne Herrschaftsformation sich herausgebildet hat, in der sich die verschiedenen Ungleichheitsstrukturen wechselseitig bedingen. Rassismus und Geschlechterherrschaft sind keine vormodernen Anachronismen, die sich mit der Zeit noch von selber auflösen werden. Sie haben sich in ihrer modernen Form erst im Zusammenhang mit Kapitalismus entwickelt. Feministinnen treffen gelegentlich auf verärgerte linke Theoretiker, die sie über das Ende des Patriarchats aufklären oder auf den Verzicht dieses theoretischen Unworts bestehen. Das trifft durchaus auf einen historisch richtigen Punkt. Das klassische Patriarchat, das vor dem Kapitalismus existierte, gibt es nicht mehr. Daher ziehen es viele feministische Theoretikerinnen vor, zum Beispiel von Sexismus, Sex-Gender-System oder Heterosexismus zu sprechen. Letzteres ein Begriff, den sich Feministinnen von der Civil Rights-Bewegung angeeignet haben. Er soll auf die Verwandtschaft zum Rassismus verweisen. Bei beiden ist, um es mal sozusagen, die Biologie Schicksal. Uns ist allerdings wichtig, darauf hinzuweisen, dass solche Analogien nur begrenzt sinnvoll sind. Denn Herrschaftsverhältnisse, auch wenn sie nicht isoliert existieren, haben jeweils eigene Charakteristika. Wir möchten hier allgemein von Geschlechterherrschaft sprechen. Wie manifestiert sich diese, wenn sie nicht mehr direkt rechtlich abgestützt wird? Feministische Strömungen haben darauf vielfältige Antworten gegeben. Zusammenfassend könnte man vielleicht sagen, dass Geschlechterherrschaft aus Ängste mit Sexualität, sexuellen Identitäten und individuellen Subjektentwürfen verknüpft ist. Sie ist in der gesellschaftlichen Arbeitsteilung verankert, wird in Beziehungen, Arbeitszusammenhängen, Politgruppen und verschiedenen anderen Orten praktiziert und in Schulen und Familien eingeübt.
Die Verheißung des Ende des Patriarchats ist der Klassiker. Moderner ist aber das Argument, Geschlecht ist doch nur konstruiert. Das Argument ist natürlich schlauer, dass er die vermeintliche Sprache des Feminismus spricht. Heißt Geschlecht ist konstruiert, es existiert nicht wirklich? Oder handelt es sich um ein bloßes Überbauphänomen ohne materielle Grundlage? Für uns als Geschlecht ist konstruiert, dass Geschlechterherrschaft keine biologische oder anthropologische Konstante ist, sondern ein Produkt gesellschaftlichen Handelns. Geschlechterherrschaft ist eine soziale, ökonomische und symbolische Struktur oder in anderen Worten ein Verhältnis, das hierarchisch geordnete Geschlechter und Sexualitäten herstellt. Damit reguliert es die Handlungsspielräume von Menschen, ihre Zugänge zu ökonomischen und anderen Ressourcen und auch wenn Geschlechterherrschaft heute nicht mehr notwendig den generellen Ausschluss aus bestimmten Bereichen bedeuten muss, oder den herrschaftlichen Einschluss in der Hausarbeit, treibt sie noch den Aufwand des Zurechtkommens für einige Menschen in die Höhe, so wie das Renate Lorenz und Brigitta Kuster in ihrem Buch Sexuelle Arbeiten argumentiert haben. Dekonstruktion bedeutet daher, den Prozess der hierarchischen Positionierung, seine Mechanismen, Legitimationsstrategien und Effekte zum Gegenstand von kritischer Analyse und Politik zu machen. Und jetzt kommen wir zum nächsten Schlager. Nur was den Hauptwiderspruch, das Kapitalverhältnis direkt angreift, ist revolutionär, radikal oder links. Alles andere ist bestenfalls Reformismus, schlimmstenfalls Spaltung.
Auch wenn die Oldschool-Unterscheidung von Haupt- und Nebenwidersprüchen oft nicht mehr explizit erfolgt, das Gespenst des Hauptwiderspruchs geht immer noch um in der Linken. Das kann praktisch so aussehen, dass Feministinnen erst Stellung zu anderen Politikfeldern beziehen müssen, bevor ihnen zugehört wird. Etwa erst wenn klar ist, dass man sich auf gemeinsamen israel-solidarischen Terrain bewegt, wird den geschlechterpolitischen Analysen getraut. Das mag auch durchaus verständlich sein. Der Punkt ist jedoch, dass Feministinnen sich immer zu verschiedenen Gretchenfragen verhalten müssen, während es bestimmten Linken schwerfällt zu sehen, dass es auch bei feministischen Politiken ums Ganze geht. Das Hauptwiderspruchsdenken fand sich vor allem in klassisch-marxistischen Gesellschaftstheorien. Diese waren und sind für den Feminismus oft äußerst inspirierend, wiesen jedoch auch Reduktionismen bzw. funktionalistische Verkürzungen vor, die dieses Bild wieder verdeutlichen wollen. Eine klassische Verkürzung, auf die zum Beispiel die materialistische Feministin Stevie Jackson hingewiesen hat, lag zum Beispiel darin, nur die kapitalistische Ökonomie als materielle Realität anzuerkennen, während alles andere als Überbauphänomene oder Ideologie von dieser abzuhängen schien. Eine Nachwirkung dieser Sichtweise, die aktuell so nicht mehr vertreten wird, ist es, Diskurse als rein symbolische oder kulturelle Überbauphänomene abzutun. Klassisch-marxistische Gesellschaftstheorien denken Gesellschaft von der Ökonomie aus, wie übrigens auch viele Liberale.
It's the economy, stupid.
Das hängt schon damit an, die derzeitige gesellschaftliche Formation immer insgesamt als Kapitalismus zu verstehen, nicht als bürgerlich-kapitalistische, heterosexistische, postkolonial-rassistische, antisemitische und nationalstaatlich verfasste. Man könnte dazu ja auch sagen, moderne Gesellschaften zum Beispiel. Fragen von Sexualität und Care-Work kamen in linken gesellschaftstheoretischen oder strukturtheoretischen Modellen, wie auch in anderen androzentrischen soziologischen Ansätzen, nicht vor. Beziehungsweise wenn, dann wurden sie als Familie verstanden. Diese wurde dann lediglich unter der Frage ihrer Funktionalität für die kapitalistische Wertverwertung behandelt. Worauf wir hinaus wollen. In letzter Instanz blieb das Kapitalverhältnis in marxistischen Gesellschaftstheorien bestimmt. Selbst komplexe und kritische Ansätze, die davon ausgingen, das Kapitalverhältnis bräuchte für seine Reproduktion ein nicht kommodifiziertes Außen, betrachtete dieses Außen immer nur in seiner Bedeutung für das Kapitalverhältnis. Also wir haben es hier mit verschiedenen theoretischen Einbahnstraßen zu tun. Zum Beispiel wurde gefragt, braucht der Kapitalismus die Geschlechterherrschaft und wenn ja, wofür? Nicht jedoch, welche Wirkungen gehen genau von der kapitalistischen Ökonomie auf Geschlechterherrschaft und Heteronormativität aus? Oder braucht der Heterosexismus den Kapitalismus? Diese reduktionistische Sichtweise hatte verschiedenste politische Auswirkungen. Innerhalb marxistischer Theoriebildung konnte Geschlechterherrschaft nicht begriffen werden, da sie eben einseitig der Familie zugeschrieben und aus der Ökonomietheorie ausgeklammert wurde. Gleichzeitig wurden Herrschaftsverhältnisse nicht als wechselseitig interdependent und relativ autonom gefasst. Das führte dazu, dass alle politischen Strategien nur in Bezug auf kapitalistische Wertverwertung beurteilt wurden. Also, inwieweit trägt eine Dekonstruktion naturalisierender Herrschaftsdiskurse zur Aufhebung des Kapitalismus bei? Oder inwieweit kann eine queere Performance den Kapitalismus aushebeln? Die implizite oder explizite Hauptwiderspruchsannahme führte dazu, immer nach dem einen Hebel zu suchen, der an der Wurzel des gesamten Herrschaftsgebäudes angesetzt, dieses insgesamt zum Einstürzen zu bringen. Also eine solche Wurzel wäre zum Beispiel bei Engels das Privateigentum, das Staat und Familie aus sich hervorbrachte oder eben auch das Kapitalverhältnis.
An dieser Stelle haben wir übrigens aktuelle feministische und queerfeministische Debatten innovativere heuristische Modelle anzubieten. Unter den Stichworten Intersectionality, zum Beispiel Kimberly Crenshaw, Patricia Collins und Gudrun Zilli-Knapp, oder Interdependenz, bei Katharina Weidenbach und Gabriele Dietze, oder aber auch die queerfeministische Ökonomiekritik versucht, verstärkt über den komplexen Zusammenhang und das widersprüchliche Ineinanderwirken von Herrschaftsverhältnissen dafür Antworten zu finden und über strukturelle Kopplungen und Subventionen im Alltag nachzudenken.
Nochmal kurz zurück zum Hauptwiderspruchsdenken. Nach diesem kann jede politische Strategie, die auf Geschlechteremanzipation abzielt, immer nur letztlich als Reformismus, als Herumdoktern an den Systemen, an den Symptomen und nie als Bekämpfung der Quelle aller Ungleichheit erscheinen. Wenn der Kapitalismus das allem zugrunde liegende oder einzig relevante Herrschaftsverhältnis ist, ist Antikapitalismus das Einzige, worauf es letztlich ankommt. Insofern waren, wie Heidi Hartmann in ihrem Aufsatz zur unglücklichen Ehe von Marxismus und Feminismus von 1981 betont hat, Feministinnen immer mit dem Vorwurf der Spaltung konfrontiert. Hartmann kam zu dem Schluss, nicht der Feminismus, sondern der Sexismus spalte die Arbeiterklasse. Aus heutiger feministischer Perspektive könnte vielleicht auch gefragt werden, ob es nur Rassismus und Klassengegensätze sind, die den Feminismus spalten, oder nicht vielleicht auch bestimmte linke Gruppierungen und Positionen. Ja. Damit kommen wir zur nächsten These oder zum nächsten Klassiker, der lautet, der Feminismus hat den Kapitalismus modernisiert und Queerpolitics befördern Subjektivitätsformen des Neoliberalismus.
Der Vorwurf hier ist, dass der Feminismus zu einer Modernisierung und damit Stabilisierung des Kapitalismus geführt habe, was ihn in gewisser Hinsicht dann als reaktionär erscheint. Für feministische Forderungen nach Selbstbestimmung sind dann angeblich in Form des neoliberalen Regierungsfeldes integrierbar, wie das einige vertreten. Nach einem an die kritische Theorie anschließenden Argument hat das Bündnis aus Feminismus und Neoliberalismus es dann geschafft, die Familie als Vermittlungsinstanz zwischen Staat und Individuum wegzurationalisieren und damit sind dann wir neoliberalen Nichtsubjekte Staat und Kapital wehrlos ausgeliefert. Schauen wir uns diese These mal genauer an. Es scheint eine Resilienzliste der Vernunft am Start zu sein, die dafür sorgt, dass die bürgerlich kapitalistische Gesellschaft letztlich irgendwie gewinnt. Wenn auch nur deswegen, so hoffen wir, weil sie ein notwendiges Stadium vor der wahren menschlichen der kommunistischen Gesellschaft ist. Okay, der Feminismus hat den Kapitalismus bzw. die bürgerliche Gesellschaft tatsächlich modernisiert. Wie übrigens auch andere Kämpfe. Frauenbewegung, antikoloniale Bürgerrechts- oder auch Arbeiterinnenbewegung haben erst die Standards bürgerlicher Gleichberechtigung und Chancengleichheit gesetzt. Und nicht irgendeine teleologische Notwendigkeit. Die Frauenbewegung der sogenannten zweiten Welle hat zudem bewirkt, dass nicht nur Arbeitsverhältnisse, sondern auch Sexualität politisiert und reproduktive Entscheidungsfreiheiten eingefordert wurden. Und das kann in seiner Bedeutung für gesamtgesellschaftliche Emanzipationsbemühungen überhaupt gar nicht genug überlegt werden, nach unserer Meinung. Wie und aus welcher Perspektive, wollen wir deswegen fragen, werden dann solche Modernisierungsprozesse bewertet? Wer sind daran die Gewinnerinnen und wer die Verliererinnen? Offensichtlich ging mit der sogenannten Refeminisierung von Lohnarbeit vor allem die klassisch männlich-weiße Erwerbsbiografie in den Metropolen verloren. Parallel fand eine zunehmende Prekarisierung der Erwerbsarbeit statt. Diese war aber mehr den Dynamiken kapitalistischer Weltwirtschaft und neoliberaler Politiken geschuldet und lässt sich nicht einfach den Feministinnen in die Schuhe schieben. Bei einer fortbestehenden Benachteiligung von Frauen in der Erwerbsarbeit lässt sich festhalten, dass das Recht, erwerbstätig zu sein, ohne Einverständnis des Ehemannes, die Möglichkeit der Verhütung und freier Partnerinwahl, die Entkriminalisierung von Homosex, wenn auch begrenzte, so doch grundlegende Errungenschaften über Gleichheitsemanzipation sind. Kapitalistische Konkurrenz wird weiterhin Verlierer produzieren. Und für viele ist das schon lange eine Realität. Und für männlich-weiße Perspektiven bedeutet es in der Tat die Drohung des Verlusts von Privilegien, denn von nun an können auch sie unter diese Verliererinnen geraten. Was wir sagen wollen, ist, dass wir finden, dass Queerfeminismus an seinen Errungenschaften für die Emanzipation von Geschlechterherrschaft und Heterosexismus zu messen ist, statt ihm die Verantwortung für den Neoliberalismus des Kapitalismus zuzuschieben. Ansonsten könnten wir auch genauso gut fragen, was hat denn die Arbeiterbewegung für die Abschaffung der Geschlechterherrschaft getan? Was hatten denn die Frauen von den Verbesserungen männlicher Erwerbsarbeit im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert durch die männliche Gewerkschaftsbewegung, durch die sie gleichzeitig auch aus der Erwerbsarbeit rausgedrängt wurden? Der Familienmonopolismus war sicher auch aus männlicher Perspektive eine Errungenschaft, eine, durch die Personalherrschaft in der Familie abgesichert wurde und durch die dann also soziale Positionen Mann und Frau als solche hergestellt und damit auch die ihnen zugewiesenen Sphären privat und öffentlich produziert wurden. Also wollen wir doch lieber dabei bleiben, die Arbeiterinnenbewegung für den Fortschritt in Bezug auf Arbeiterinnenrechte und Bürgerinnenrechte zu schätzen oder die heutige antifaschistische Denke für den Widerstand gegen Nazis, für vorgestern, oder die Kritik der deutschen Nation und die queerfeministische Linke also für die Erfolge in der Bekämpfung von Geschlechterherrschaft. Dass diese Kämpfe letztlich nicht losgelöst zu betrachten sind, ist uns völlig klar, aber sie gehen eben auch nicht ineinander auf. Okay, dann kommen wir zum nächsten Schlager. Die Gender Studies sind die Außenstelle der iranischen Botschaft, wahre Feministinnen sind gegen Kopftücher. Den Frauen in Europa geht es doch super, kümmert euch doch mal lieber um die Frauen in der dritten Welt, vor allem in den muslimischen Ländern.
Diese These fasst zunächst eine sehr spezielle Konfrontationssituation zusammen. Sie verweist aber auch auf ein altes Problem. Geschlechterverhältnisse werden immer wieder zu Schauplätzen, auf denen ganz andere Konflikte ausgetragen, nationalistische Projekte entworfen oder reaktionäre Gemeinschaftsvorstellungen erfunden werden. Geradezu klassisch werden entweder Feministinnen diffamiert und zum Schweigen gebracht, zum Beispiel wird indischen Feministinnen vorgeworfen, als neokoloniale Verräterin der Hindu-Nation zu sein. Oder feministische Kämpfe werden für völlig andere Anliegen vereinnahmt, zum Beispiel um einen Kampf der Kulturen heraufzubeschwören und antimuslimischen Rassismus zu legitimieren. Hier ein aktuelles Beispiel aus der Schweiz, ein Plakat von der Schweizerischen Volkspartei zur Anti-Minarett-Kampagne. Da wurde versucht, das Verbot von Minaretten in die Verfassung der Schweiz aufzunehmen. Und wie man sieht, also hier hat man diese raketenförmigen Minarette und davor eine verschleierte Frau. In diesem Kampf der Kulturen werden plötzlich Präsidenten zu Feministinnen von Ländern, die sich immer noch weigern, ein Recht auf Schwangerschaftsabbruch auszusprechen. Ebenso die Genossen, die gestern noch keine Zeit hatten, sich mit Feminismus zu beschäftigen und heute in der Emma den Kreuzzug gegen Frauen anführen wollen, die Kopftücher tragen. Natürlich nur in deren besten Interesse. White men saving brown women from brown men, hat die marxistische Theoretikerin Gayatri Chakravorty-Spivak diese Strategie selbsternannter Zivilisationsmissionare genannt. Bequemerweise verschiebt sich so der Interessenfokus auf Schauplätze, die es nicht nötig machen, sich mit den eigenen Verstrickungen in heterosexistische oder rassistische Dominanzstrukturen auseinanderzusetzen. Was natürlich nicht heißen soll, dass die Solidarisierung mit Kämpfern anderen Orten nicht notwendig wäre. Als kurze Nebenbemerkung. Als Forscherinnen der Berliner Gender Studies genau diese Verschiebung thematisieren wollten, wurden sie von linken Aktivistinnen als Nazi-Nichten beschimpft. Entweder man ist für den Westen oder für den Fundamentalismus und die Barbarei. Die Diskussion um Kopftücher hier wirklich aufzunehmen, würde viel zu weit führen. Und sie ist auch heute nicht das Thema. Wir sehen durchaus, dass Frauen gezwungen werden, Kopftücher zu tragen. Und es ist uns ein Anliegen, das schwer zu verurteilen. Die Frage ist aber auch, wer sich aus welchen Motiven über Kopftücher aufregt und ob tatsächlich ein staatliches Verbot, also mehr Repression, die Handlungsmacht von Frauen, die es tragen, erhöhen könnte. Alle sollen anziehen können, was sie wollen, selbst wenn es ein Kopftuch ist. Die soziale und symbolische Bedeutung von Kopftüchern ist nicht festgelegt. Wir sind mit allen Feministinnen solidarisch, die sich gegen den Zwang zur Verschleierung zur Wehr setzen, zum Beispiel im Iran. Wir sehen aber gleichzeitig, dass in Deutschland oder Frankreich ganz andere Ermächtigungs- oder Widerstandsstrategien mit Kopftüchern verknüpft sind. Diese haben sicherlich ihre Grenzen und Widersprüche. Das trifft aber eben auch auf die meisten anderen politischen und Empowerment-Strategien zu. Bei der Auseinandersetzung über Kopftücher und Frauenrechte handelt es sich um ein höchst komplexes Feld, politischer Verschränkungen. Hier treffen patriarchale und heterosexistische Strukturen, rassistische Diskriminierungen, postkoloniale kulturelle Muster sowie ökonomische Ausbeutungsverhältnisse auf nationaler und internationaler Ebene aufeinander. Die Anmaßung, all diese Aspekte vernachlässigen zu können unter dem Argument der akuten Bedrohung durch den Islam, erscheint uns höchst fragwürdig und dann auch wieder als bekannt. Ist angesichts des neuen, alles überlagernden Hauptwiderspruchs für unsere Fragen wieder keine Zeit, höhere Gewalt plays against them. Ja, die nächste Frage, das ist wieder auch ein absoluter Klassiker. Ich habe die Nase voll von linken Spaßbremsen, bornierten postkolonialen und klemmigen Gender-Seminaristinnen.
Hier eine aktuelle Aussage des Schlagers, das war eine aktuelle Aussage des Schlagers, verklemmte, schwarze, humorlose Feministin. Während der verklemmt Part eher ein Relikt aus der Zeit der sogenannten sexuellen Revolution zu sein scheint, ist der humorlose Part wahrscheinlich schon viel älter. Die Verspottung lustfeindlicher Suffragetten und Blaustrümpfe, die den Männern Prostituierte und Alkohol wegnehmen wollten, war Standard im späten 19. Jahrhundert. Sich gegen häusliche Gewalt und sexuelle Doppelmoral einzusetzen, wurde keineswegs als ein politisches Anliegen ernst genommen. Wir erklären es den Genossen. Zunächst mal zum Humor. Eine Frage, die das vielleicht weiterführt, ist, wer angesichtlich hier auf dessen Kosten? Während männerfeindliche Witze in den 60er und 70er Jahren als völlig geschmacklos Stirnrunzeln zur Kenntnis genommen werden, gibt man sich humorvoll und undogmatisch, wenn man sich traut, trotz PC Political Correctness Terror über Frauen, Blondinen, Feministinnen Witze zu reißen. Vielleicht ist es das selbst fantasierte Verbot, das es überhaupt erst so lustig macht, diese Witze zu reißen. Dass es sich bei Anti-PC-Diskursen um erst neokonservative, Anti-68er, Anti-linke Diskurse handelt, haben schon ganz viele andere gezeigt. Trotzdem liegt die Rede vom PC-Terror heute immer noch dazu, sich selbst als Weltordnung nicht so kleinkariert und prinzipienreiterisch darzustellen, wie die Feministin, deren Bild man sich zu diesem Zweck selbst konstruiert hat. Besonders geläufige Variante dieses Chansons ist auch die Diskussion um das sogenannte Binnen-I oder den queeren Unterstrich. Prinzipienreiterisch und kleinkariert werden Feministinnen, wenn sie diese Schreibweise in Linkgruppen einfordern, dazu aufgefordert, auch eine Gender-ID zu bringen, wenn sie wirklich über sowas reden wollen. Das ist Bestellung der Art. Dabei wollen sie gar nicht über sowas reden, sondern einfach nur andere und heterozentristische Prinzipien kritisieren. Bei der Kritik der verklemmten Gender-Seminaristin geht es auch um das, mit der sogenannten sexuellen Revolution 68 in die Welt gesetzt zu versprechen, dass es sich sexuell ausfällt für die Part of the Revolution. Man denke an die unglaublich peinlichen und dazu widersprechenden Phantasmen linker Wiedermacher, die die Genossinnen dazu aufforderten, für die Sache ihre Körper einzusetzen und sich für die revolutionäre Tat zu prostituieren. Dass diese sexuelle Revolution nicht unbedingt auch eine feministische war, ist auch schon ausführlich gezeigt worden. Interessant jedoch, dass während früher Politik sich heute permanent mit dem Vorwurf konfrontiert sehen, in den kapitalistischen Mainstream integrierbar zu sein, die Zeitschrift konkret ohne größere Vorwürfe oder Ansehensverluste ihre Auflage jahrelang über Heteropornos auf dem Rückseite stärken konnte, wenn es von der Revolution ging.
Hier soll auch nochmal ein ganz kurzer historischer Einschub erfolgen, der daran erinnert, dass männliche Verfügung über weibliche Reproduktionsfähigkeit und Sexualität Kernstück klassisch-patriarchaler Herrschaft wie auch des modernen Sexualitätsdispositivs ist. Im alten Griechenland durften freie Männer frei über die Körper von Frauen und Sklaven, Fremden und Minderjährigen verfügen und mussten dann über das rechte Maßhalten dabei philosophieren. Weibliche Monogamie wurde in vielen historischen Gesellschaften gewaltförmig durchgesetzt. Auch die Bibel kennt gesteinigte Ehebrecherinnen. Heutzutage wird weibliche Monogamie sehr viel freundlicher, gleich für genetisch und somit natürlich erklärt. Männliche Casanovas hatten dagegen in der Geschichte des Patriarchats nur mit Sanktionen zu rechnen, wenn sie die Besitzrechte anderer Ehemänner oder Väter verletzten. Dass Frauen selbst über ihre Sexualität entscheiden, ist eine historisch absolut neue Sache. Vergewaltigung in der Ehe gilt in der BRD zum Beispiel erst seit 1997 überhaupt als Straftatbestand. Davor gab es eheliche Pflichten, Hausarbeit bis ins Bett.
Was jetzt vermeintlich aufgeklärte Position oder sexuelle Befreiung dann sozusagen gegen die strafende, lustfeindliche Feministin dann herkommt, ist bei genauerer Betrachtung also das Gegenteil davon. Es gibt in der majoritären Heterolinken kaum Auseinandersetzung, über heteronormative Sexpraxen, beziehungsweise versuche, alternative Modelle von Emotionalität, Beziehung und Sex zu diskutieren und zu praktizieren. In linken queer-feministischen Kreisen ist das Wissen, Theorie, das Praxiswissen darüber um einiges weiter fortgeschritten. Auf dem queer-feministischen Event zur Ökonomiekritik wurde mehrfach versucht, die ökonomischen Dimensionen dieser Reproduktionsorganisation zu thematisieren. Es wurde darüber gesprochen, welche Subjektpositionen die aktuell dominante hetero-Kleinfamilien-Norm produziert, mit all ihren gewalttätigen und prekarisierenden Effekten. Es wurden die Potenziale und Grenzen von alternativen Lebensmodellen in Hausprojekten und Kommunen diskutiert und danach gefragt, wie eine Utopie gesellschaftlicher Formen des Zusammenlebens und Zusammenwirtschaftens denn aussehen könnte, wenn sie nicht auf Gewalt und Ausbeutung gründet. Es bleibt zu hoffen, dass sie damit noch sehr viele Diskussionen auch in der Hintergrundlinie weiter aufgenommen wird.
Ja, kommen wir zu unserem letzten Schlager, ein sehr romantischer. Die Liebe muss vor dem Markt geschützt werden. Sie ist die wahre Quelle der Menschlichkeit und der Überwindung kapitalistischer kalter Beziehungsformen.
Ein starkes Hindernis für die Aufnahme der Diskussion der Hetero-Linken ist das Abwehrargument, dass es sich bei Liebe, Sex und Zärtlichkeit um Bereiche der unangetasteten Menschlichkeit handelt. Durch ihre neoliberale Vermarktung gelten dann die Feministinnen zusammen mit dem Kapital die letzte Bastion der Privatheit und Menschlichkeit der totalen Wahrförmigkeit frei. Hier also wieder ein eher älterer Schlager, der jedoch immer wieder zur Neuauflage kommt, quasi ein Evergreen. Schon bei den Soziologen Wimmel, aber auch in der kritischen Theorie der Frankfurter Schule lässt er sich finden, bis hin zu Pierre Bourdieu, der noch am Ende der 90er Jahre die Liebe zur Überwindung der männlichen Herrschaft empfiehlt. Das Argument geht ungefähr so. Man gehe, ganz im Sinne Friedrich Engels, davon aus, dass die Waren produzierende Gesellschaft nicht nur Konsumprodukte für ihr Fortbestehen herstellt, sondern auch die Subjekte herstellen muss, die Subjekte, die dazu bereit sind, unter diesen Bedingungen zu leben und zu arbeiten. Es wird also in einer Verschränkung marxistischer Konzepte mit Ansätzen der Psychoanalyse versucht, diesen Vergesellschaftungsweisen auf die Spur zu kommen. Dabei stellt dann die Forscherin, oder meistens Forscher, serienweise fest, dass die Arbeitsanforderungen und Bedingungen in der Warenproduktion zu Charakterstrukturen führen, welche den Voraussetzungen dieser Gesellschaft entsprechen, also sie sozusagen immer wieder herstellen und vor allem aber auch ihre Überwindung erschweren. Und jetzt kommt, Achtung, der merkwürdigste Clou der Geschichte. Da die Frau diesen Bedingungen als Hausfrau nicht ausgesetzt ist, sondern sich ihr ganzes Dasein um die Sorge für Mann und Kinder dreht, als ob das die Realität sämtlicher Frauen wäre, läge eben in jenem weiblichen Wesen die letzte gesellschaftliche Nische, in welcher es noch um die Menschen selber gehe, wo die naive Forderung der Hausfrau zum Einhalten der Versprechen dann dem automatenhaften Charakter des Ernährers gegenübersteht, der die falschen Versprechen des Kapitalismus als Gegebenheit schon längst integriert hat. Wer bitte hat bloß diesen ganzen Soziologen den Floh ins Ohr gesetzt, dass Frauen nicht arbeiten? Frauen haben schon immer einen großen Teil der unarbeitenden Bevölkerung ausgemacht und zum Beginn des Kapitalismus sogar den weitaus größeren als die Männer. Wurden dann halt rausgedrängt. Dieses Argument übersetzt sich nun heute auf die Liebe und das Private, das vor dem alles durchdringenden Neoliberalismus bewahrt werden müsse. Romantische Liebe als Subversion. Auch die zahlreichen Arbeiten, die aber gezeigt haben, dass romantische Liebe erst mit der wahren produzierenden Gesellschaft und als bürgerliches Ideal quasi überhaupt erst aufgekommen ist, da können wir an dieser Stelle darauf verweisen. Zum Beispiel Gisela Borff, Barbara Duden, aber auch Eta Illus. Diesen Trend zur Reprivatisierung von Fragen der sentimentalen und sexuellen Vergesellschaftung muss aber vor allem kritisiert werden, weil er die feministische Mobilisierung an einem besonderen Schwachpunkt angreift. Patricia Hill-Cornish hat gezeigt, wie es zum Beispiel für schwarze Frauen ungleich schwerer war, sich feministisch zu organisieren, als sich gegen rassistische Diskriminierung zusammenzuschließen. Das hatte damit zu tun, wie sie erklärt, dass die heterosexistischen Verhältnisse in einem starken Ausmaß die emotionalen und libidinösen Affekte betreffen. Und damit nicht ausschließlich einem Bereich des Rationalen angehören. Es geht hier um sexuelle Abhängigkeiten, um sentimentale Verbundenheiten, die es schwer machen, sich gegen die libidinösen gesellschaftlichen Strukturen zur Wehr zu setzen. Zum Beispiel, weil damit auch ein persönlicher Verlust einhergehen kann. Das Perfide also an diesem Machtverhältnis ist, dass es sich zwar um ein gesellschaftliches, strukturelles Verhältnis handelt, dieses sich dann aber immer bis in die intimsten Bereiche hinein ausdrückt. Wenn jedoch gegen diesen Ausdruck des Verhältnisses durch Subjekte agiert wird, ist immer nur das Individuum, das es Ausdruck trifft, aber nicht die dahinterliegende Struktur. Der feministischen Politisierung steht also die Drohung des Entzugs emotionaler und sexueller Bindung gegenüber, was die Organisierung mit einem großen persönlichen Risiko verbindet. Während die Überwindung der Heteronormativität zwar auch für die machtvolleren Positionen Emanzipation verspricht, weil auch diese Positionen unter der Zurichtung leiden, so muss dennoch berücksichtigt werden, dass bestimmte Personen bei starken Veränderungen darin auch mit starken Einbußungen von Macht und Einfluss und materiellen Ressourcen zu rechnen haben. Und das ist dann der Moment des Aufschreis, dass die Emanzipation nun wirklich so weit gegangen ist, dass der Feminismus übertreibt und der Antifeminismus wieder Aufwind bekommt. Wie ernst ist es also den Genossinnen mit der Emanzipation der Gesellschaft? Welcher Preis ist bezahlbar?
Wir kommen zum letzten Teil unseres Vortrags und vielleicht zu positiveren Punkten. Wir haben uns heute Abend mit Antifeminismus beschäftigt. Dieser hat eine lange Tradition, so alt wie der Feminismus selber. Vor allem ziehen reaktionäre Bewegungen und fundamentalistische Strömungen immer wieder gegen geschlechteremanzipative Errungenschaften oder einfach auch gegen Gay Pride Rights, unabhängige Mütter oder abtreibende Teufelinnen zu Felde. Offener Antifeminismus ist auch ein zentrales Element des Neokonservatismus, wie sich zum Beispiel an den immer wieder aufgelegten Demografiedebatten zeigt. Die 68er Feministen, so heißt es zum Beispiel immer in der FAZ, haben die Frauen zum Gebärstreik aufgestachelt. Damit haben sie, so die Anklage, eine langfristige Bevölkerungskrise ausgelöst, die alle Krisenpotenziale des Kapitalismus in den Schatten stellt. Angesichts solcher politischer Gegner oder auch angesichts des Tags der Arbeit, der gerade erst war, drängt sich natürlich die Frage auf, warum wir gerade die Spielarten des linken Antifeminismus so auseinandergenommen haben. Es geht uns hier auf jeden Fall, und das wollen wir nochmal betonen, um eine solidarische Kritik an politischen Genossinnen und nicht um Gegnerschaft. Was wir wollen, ist eine queerfeministische Linke, die den Anspruch ernst nimmt, alle herrschaftlichen Verhältnisse abzuschaffen. Ökonomiekritik und Antikapitalismus bleiben ein zentrales und wichtiges Politikfeld. Wir wollen die Notwendigkeit, sich gegen kapitalistische Verwertungslogik, neoliberale Politiken und Prekarisierungsprozesse zur Wehr zu setzen, keineswegs relativieren. Die kapitalistische Ökonomie ist aber eben auch eine Ökonomie der Geschlechterherrschaft. Prekarisierung ist kein geschlechtsneutraler Prozess. Insofern kommt, so meinen wir, Ökonomiekritik ohne Queerfeminismus nicht aus. Auch auf antisexistische Praxen, Kritiken und Standards kann nicht verzichtet werden. Und schließlich kommt ohne Feminismus seine politischen Erfahrungen und theoretischen Einsichten, also ohne Feminismus seine politischen Erfahrungen, gibt es keine gesamtgesellschaftliche Transformation, meinen wir. Wir wollen mit ein paar Überlegungen dazu schließen. Zunächst zur Geschlechteremanzipation. Wie erkläre ich es meinen Genossen? Heterosexuelle Männer, die dem Typus hegemonialer Männlichkeit entsprechen, haben vielleicht nicht die privilegierte Erkenntnisperspektive in Bezug auf Geschlechterherrschaft. Oft ist ihnen auch nicht ganz klar, was diese mit ihnen überhaupt zu tun hat. Aus den marxistischen und feministischen Überlegungen zu Standpunkten wissen wir, dass Erfahrungen eine Quelle von Erkenntnis und politischer Subjektivierung sein können. Dass aus bestimmten Perspektiven mehr oder leichter gesehen werden kann als aus anderen. Hinzu kommt, dass Feministinnen auf die jahrzehntelangen Arbeiten der Frauenbewegung zurückgreifen können, während eine wahrhaftige Emanzipation von hegemonialer Männlichkeit immer noch aussteht. Soziale Positionen oder Standpunkte sind aber kein Schicksal. Es gibt jede Menge Informationsquellen über Herrschaftsverhältnisse, auch über die, in denen man privilegiert ist. Dazu müsste allerdings die Bereitschaft bestehen, sich sowohl die eigenen Privilegien als auch das eigene Leiden an den heterosexistischen Zurichtungen einzugestehen und sie damit zu politisieren. Und hier wird es durchaus dialektisch. Wir meinen nämlich, dass die Verstrickung in Herrschaftsverhältnisse keine Freiheit ist, egal auf welcher Seite. Feministisches Wissen kann bei diesen Emanzipationsbestrebungen zu Rate gezogen werden. Das setzt jedoch voraus, dass sich auch Männer mal in die Rolle des Lernenden oder Zuhörenden begeben, statt immer schon den Bescheidwisser zu mimen. Dann sind wir allerdings fest von der Möglichkeit der Emanzipation aus der heterosexistischen Matrix und virilistischen Abrichtung überzeugt. Nur wissen wir auch, dass die Befreiung der Männer niemals an ihrer Stelle gewissermaßen für sie erledigen kann.
Wir haben von solidarischer Kritik gesprochen. Umgekehrt kann auch gesagt werden, kritische Solidarität. Es erschreckt sich auf solche linken Personen, die meinen, dass eine Auseinandersetzung mit der eigenen Verstrickung in Geschlechterherrschaft sie nicht betrifft, obwohl es eben doch eigentlich um eine befreite Gesellschaft geht. Solche, manchmal in männlichen Masken gefangene Menschen, zum Beispiel die selbsternannte Befreier der islamischen Frau, möchten wir ausdrücklich dazu ermutigen, sich zunächst aus dem selbstverschuldeten Unverständnis der Komplexität moderner Herrschaftsverhältnisse zu befreien.
Für eine queerfeministische Linke oder neue Allianzen von Queerfeminismus und anderen linken, antikapitalistischen, antifaschistischen Strömungen können einige feministische Erfahrungen durchaus wichtig sein. Erstens müssen sich Emanzipationsbewegungen ihrer Widersprüche und Ambivalenzen bewusst sein. Das hat die Kritik des Black Feminism und von postkolonialen Feministinnen zum Beispiel gezeigt. Weiße Feministinnen haben auch Ausschlüsse produziert, haben maternalistisch dominiert und vereinnahmt und sie waren und sind selbst an herrschaftlichen, zum Beispiel imperialen Projekten beteiligt. Auch die proletarische Kritik am bürgerlichen Feminismus war ja teilweise berechtigt, insofern dieser Klassenherrschaft begünstigt oder gefestigt hat. Solche kritische Selbstreflexion kann auch von der Linken gefordert werden, sonst wird sie weiterhin dominant vereinnahmen oder ausschließen. Außerdem zweitens meinen wir, dass ein paar klassische Fragen unbedingt verschoben werden sollten.
Zum Beispiel die Frage, ob eine politische Allianz von Antikapitalismus und Feminismus wirklich davon abhängt, ob Geschlechterherrschaft für den Kapitalismus notwendig ist, oder dass es vielleicht auch reicht festzustellen, dass es real, aktuell und historisch so war.
Oder vielleicht auch, dass sich politische Subjekte einfach gegen beides entscheiden können.
Sollten wir angesichts der Komplexität von Herrschaft nicht anfangen, mit verschiedenen Strategien an verschiedenen Punkten anzusetzen, statt nach dem einen Hebel zu suchen oder dem Masterplan?
Emanzipative Bewegungen können ihren Widersprüchen und Ambivalenzen, auch Rückschlägen, nicht entkommen. Aber dennoch können sie ein gemeinsames Projekt anstreben, sich gegen ungleiche Machtverhältnisse und gegen alle Herrschaft zu wenden. Dies ist eine offene Aufgabe, die sich vermutlich auch nicht in einer einmal erreichten befreiten Gesellschaft endgültig lösen lässt. Aber die schon gemachten Fehler müssen nicht endlos wiederholt und immer wieder aufgewärmt werden. Dies ist ein Aufruf zur Diskussion darüber. Vielen Dank.
Vielen Dank auch von meiner Seite. Es ist vielleicht möglich, das Licht ein bisschen zu dimmen, weil wir das Publikum gar nicht sehen können, wenn sich jetzt Leute melden oder das Licht im Publikumsraum zu anhören. Genau. Gibt es denn spontan irgendwie Fragen oder Kommentare aus dem Publikum? Ja, vorne.
Achso, das Mikro.
Ich möchte euch weitgehend zustimmen, aber euer Vortrag hatte einen entscheidenden Mangel. Er war solidarisch. Ich denke, dadurch, dass ihr euch das Postulat der konstruktiven Kritik und keine Gruppen besitzen, wie die Vorlage von dem Mutter Magdorfer so zu Herzen genommen hat, war für mich der Vortrag oder die Kritik an verschiedenen Punkten nicht so richtig greifbar und da kam mir zeitlos vor. Also, teilweise hatte ich den Eindruck, dass hier eine Linke kritisiert, die für meine Wahrnehmung seit 15 Jahren nicht mehr existiert. Nicht, weil ich die Linke, die sie im Moment ist, verteidigen will oder die sie früher war, verteidigen will, sondern ich mache einfach mal konkret an zwei Punkten von eurem Vortrag. Beispielsweise zum Punkt mit dem Hauptwiderspruch und dem Nebenwiderspruch. Ich würde sagen, seit 1990 gilt auch jetzt für die radikale Linke, dass niemand mehr diesen empathischen Anspruch. Es gibt einen Hauptwiderspruch, wir wollen grundsätzlich alles ändern, wir müssen den einen Hebel ansetzen, überhaupt noch vertritt. Es gibt doch überhaupt nur noch in der radikalen Linken Leute, die Freiräume verteidigen, die hier ein bisschen was verändern wollen. Und insofern trifft es über meines Erachtens verschiedene ältere radikale Linke, aber wen trifft sie heute? Anderer Punkt war diese Frage mit der Personal der versachlichten Herrscher. Da würde ich auch sagen, viele Linke sind eher davon gekennzeichnet, dass sie diesen personalen Aspekt von kapitalistischer Herrschaft viel zu stark bewerten, mit Ausnahme von bestimmten antideutschen Tendenzen, das problematisieren. Aber meines Erachtens wurde gerade das, was hier jetzt kritisiert hat, nur das Versachlichste zu sehen, viel zu wenig in der Linken gesehen. Und dritter Punkt, vielleicht umgekehrt noch zu den Feministen. Ich habe kritisiert, dass linke feministische Debatten nicht mal zur Kenntnis nehmen wollen. Das finde ich auch ein richtiger Vorwurf. Allerdings hatte ich noch ein bisschen Eindruck, wie ihr über Feminismus geredet habt, könnte vielleicht in verschiedenen Punkten auch nochmal differenzierter oder ausführlicher sein müssen. Beispielsweise in dieser Kopftuchdebatte, das ist ja nur eine der innerfeministischen Kontroversen. Ihr habt das ein bisschen dargestellt, ihr verteidigt den Feminismus gegen bestimmte linke Kritik. Während die Kontroverse ja sowohl durch die Linke wie auch durch die Feministinnen durchgeht. Und was ich auch nicht so richtig sehe, ist, dass die vier feministische Linke gerade einen unheimlichen Aufschwung hat. Ich würde sagen, das beschreibt auch die Situation vielleicht Anfang der 90er Jahre. Und würde eher sagen, der politische Anspruch von vier ist seitdem unheimlich runtergegangen. Und was ich jetzt erneuere, Ansätzen mit Intersektionalität gibt, hat er die Tendenz, die Verbindung von Dier, zumindest den Dier mit Postmodernen, die er auch erwähnt hat und ein Stück weit verteidigt hat in der damaligen politischen Konjunktur, ja wieder relativiert und sagt, man muss so eine eher traditionelle sozialdemokratische Begrifflichkeit von Gleichheit und Ungleichheit, Akten der Ungleichheit und so einführen. Insofern hatte ich den Amerikaner viel zustimmen und sagen, ja, irgendwie alles richtig, und gleichzeitig hatte ich aber den Eindruck, der Vortrag hätte gewonnen, wenn ihr weniger solidarisch gewesen wäre und mehr Ross und Reiter von den Positionen, die er genau kritisiert und die Gruppen, die er meint, oder die Zeitschriften, die er meint, benannt hätte, gesagt hätte, die Leute machen genau das, was sie machen, im Grunde falsch, und andere Leute machen vielleicht auch von anderen Gründen was ganz anderes falsch.
Vielen Dank für den Kommentar. Es gibt so, ich glaube, vielleicht zwei oder drei Punkte, die ich gerne nochmal aufgreifen würde. Und das erste wäre, also wir versucht haben, so bestimmte Klassiker von antifeministischen Argumentationen oder Strategien, Feminismus zu marginalisieren in der Linken, uns auch einfach ein bisschen historisch angeschaut haben und auch einfach gucken, wie Sachen immer wieder auftauchen. Und auch wenn einfach so ein Hauptwiderspruchsdenken zum Beispiel nicht mehr dominant ist, gibt es einfach immer noch Gruppen, die das vertreten, oder es taucht eben in impliziter Form wieder auf. Also zu sagen, das ist auch, man kann eben auch sehen, dass ohne diese, also dass wenn die veralteten Begriffe verschwinden, das nicht notwendig heißt, dass eben dann sich ein generelles Herangehen ändert und dass es auch immer wieder sozusagen Punkte gibt, wo Feministinnen erstmal irgendwie so eine, sozusagen, erstmal gibt es einen anderen, also erstmal gibt es zum Beispiel, was weiß ich, die Israel-Frage oder erstmal gibt es jetzt irgendwie die Frage mit dem Islamismus. Und das muss man zuerst beantworten, wie man sich dazu positioniert, und als nächstes kommen dann die feministischen Anliegen. Und das ist, also wir sehen da, dass es einfach bestimmte Kontinuitäten gibt, auch wenn sich die Begriffe und die konkreten Strategien verschieben. Und dann nochmal zu dem Punkt mit der versachlichten Herrschaft. Das stimmt natürlich, also dass es so eine Tendenz zu einer personalisierten Kapitalismuskritik gibt, die auch sehr problematische Seiten hat, das sehen wir auch. Das war nur nicht der Punkt, auf den wir hinaus wollten, sondern wir wollten einfach nochmal darauf, also nochmal betonen, dass eben also auch spezifische Muster von Vergesellschaftung oder Herrschaft, die in Bezug auf das Kapitalverhältnis gelten, dass die eben nicht notwendig sich auch in allen anderen Herrschaftsverhältnissen wiederfinden. Oder dass es eben nicht geht, wenn man über Herrschaft in modernen Gesellschaften insgesamt spricht, alles eben auf Markt oder Kapitalismus zu reduzieren. Also das war eigentlich sozusagen der wichtigste Punkt. Ich glaube, das war, reicht vielleicht auch erstmal von meiner Seite.
Ja, nur ganz kurz sozusagen, wenn irgendwie rübergekommen sein sollte, dass wir den Feminismus repräsentieren, Feminismus ist ein sehr, also ich dachte sozusagen am Anfang, dass wir vielleicht klar gesagt haben, dass der Feminismus als ein sehr umstrittenes Feld, wie auch die Linke, wer ist links, wer ist nicht, wer ist feministisch, da gibt es verschiedene Positionierungen, da gibt es verschiedene Fragen und den Kämpfe oder Streit und manchmal auch solidarischen Austausch und das würden wir uns nicht annehmen.
Ja, wenn es jetzt erstmal gerade keine Frage gibt, dann würde ich eine Frage stellen. Der Begriff am Anfang asymmetrische Ignoranz im ersten Teil des Vortrags, vielleicht könnt ihr den nochmal erklären, beziehungsweise was die Bedeutung für eine solidarische Diskussion zwischen verschiedenen politischen Strömungen daraus hervorgeht.
Also der Begriff kommt ja so aus diesen ganzen postkolonialen Diskussionen, ist aus einem Buch, das heißt Europa provinzialisieren, wo es zum Anfang darum geht zu sagen, dass wenn jemand, also der Autor ist ein Inder, der am Anfang sagt, also dass er eigentlich in seinem Studium und so weiter die ganze Zeit sich mit europäischen Theoretikern, mit Marx und Hegel und so weiter intensiv auseinandersetzen musste und auch gerne auseinandergesetzt hat. Und das aber gleicherweise irgendwie, wenn es irgendwie Debatten gibt mit Leuten aus Europa, die einfach keine Ahnung haben von Indien und von Diskussionen und politischen Verhältnissen und so weiter, die dort zu finden sind. Und dass das einfach ein Austausch auf einer Augenhöhe oder eine gleichberechtigte Diskussion einfach nicht möglich macht, wenn immer sozusagen die Leute, die aus den ehemaligen Kolonien auf Europa blicken, einfach dieses Wissen über Europa mitbringen und umgekehrt es einfach eine absolute Unwissenheit teilweise gibt. Und unser Eindruck war jetzt, dass es zum Teil einfach auch Also dass es einfach auch oft wirklich frappierend ist, wie wir das am Anfang gesagt haben, dass Leute sich immer wieder hinstellen und sagen, also bestimmte Positionen vertreten und bestimmte Meinungen und auch so, dann kennen sie vielleicht so mal zwei, drei Schlagworte aus feministischen Diskussionen oder so und kennen aber diese ganze Debattenentwicklung, diese ganze Vielfalt und so weiter überhaupt nicht, meinen aber trotzdem was dazu zu sagen zu haben. Und wo wir einfach der Meinung sind, wenn es eine umfassende Gesellschaftskritik und eine umfassende gesellschaftliche Transformation geben soll, braucht man einfach ein Wissen aus diesen verschiedenen Strömungen, das irgendwie ja auch sozusagen in den gleichberechtigten Austausch miteinander treten kann. Ich weiß nicht, ob das nochmal so ein bisschen klärend ist. Da habe ich so tolle Worte wie Gleichberechtigung verwendet. Ich glaube, ich meine gleich, also equal.
Ich kann ja auch die erste Anmerkung, die es gab, nochmal dazu einladen, weitere Einschätzungen zur Lage zu geben oder so.
Ja, okay, ich nehme erstmal hier rechts, bitte.
Sie wollen es auch?
Bitte.
Hallo? Ich fand diese Vorschläge auch ganz toll. Und dann nur nicht wundern, ob nicht mit dieser ökonomischen Kämpfe, die bei euch in dieser Kritik des Ökonomismus so am Rande vorkam, vielleicht unterschätzt sind, weil man nicht hier sitzt. Heißt so, ja, es geht nicht nur um das Arbeiterrecht und die ökonomische Lage, sondern es auch tausend andere Sachen. Und ich bin an anderen Stellen immer wieder gekommen, dass man vielleicht die tollsten Entwicklungsverhältnisse sind nicht nur von der Welt, sondern in Deutschland so überbewertet und dass man nicht sieht, dass zum Beispiel die Hausarbeit auf den Schultern der Frauen liegt, dass die ganzen Löhne schlechter sind und jetzt auch gesagt, dass eben liberalen Feminismus auch kritisiert, aber ich dachte, das ist gerade das Problem von linken zwei Marxisten war, sie standen neben diesen Kämpfen gegen den Paragraph 218, sie stehen vielleicht jetzt auch neben den Kämpfen für die Equal Pay Kampf, weil die Frauen so geschlechter sind, vielleicht stehen sie dann sozusagen immer neben den 8 nur liberalen Feministen und kümmern sich sozusagen ganz viel feministisch um ein paar tausend Kram, als ob ich jetzt Ökonomist bin, sind die mir nicht ökonomistisch genug, weil sie noch nicht mal einen grünen Equal Pay Day oder sowas umgesetzt haben. Also, da wäre jetzt auch mal das Interesse, Verhältnisse in entwickelten Ländern, nicht irgendwo im Iran oder so, dafür zu realisieren, dass neben neuen Erscheinungen und verschiedenen Frauen immer noch total alte patriarchale Strukturen sind. Und dass man nicht in der Kritik das so heiligt, als wären sie schon so entwickelt oder so. Eine Frage, das ist sozusagen ein ökonomistisches Problem.
Ich glaube, den Iran als nicht im Wesentlichen. Ich glaube, das wird vorhin auch, weil ich glaube, ich sogar solche Wörter verwendet habe, wie zum Beispiel die queer-feministische Reflexion über Sexualität und so ist weiterentwickelt. Das habe ich ein bisschen ironisch auch verwendet. Ich glaube nicht an so eine Entwicklung, an so einen Fortschritt. Und glaube, das ist Teil von ziemlich problematischen Argumentationsweise oder Vorstellungen auch von Gesellschaft ist.
Da hinten gab es
nicht. Da war noch kein Problem.
Achso. Ja. Mach einfach. Oh,
kann ich
ja kurz warten. Es gibt noch einen Kommentar zu der vorigen Frage und dann kannst du.
Vielleicht nochmal, ich würde das andere Element der Frage gerne aufgreifen mit den ökonomischen Kämpfen. Und zwar, also ich denke nicht, dass wir die Relevanz von ökonomischen Kämpfen unterschätzen, sondern es geht eher darum zu sagen, ökonomische Kämpfe sind auch Gegenstand von Feminismus. Und wir sind zum Beispiel auch einfach gegen so eine klassische Arbeitsteilung in der Linken, wo sich die Feministinnen halt um Sexualität kümmern und irgendwie dann, was weiß ich, eher noch männliche Bewegungen irgendwie antikapitalistisch engagieren und so weiter, sondern also wir wollen einfach aus diesen klassischen Arbeitsteilungen und klassischen Trennungen auch einfach raus. Und das heißt nicht, dass wir die Relevanz von Ökonomie oder ökonomischen Kämpfen unterschätzen.
Ja, zwei Sachen. Zum einen hat sich auch darüber beschwert, dass quasi Feminismus als nicht revolutionär oder radikal abgetan wird. Dann frage ich mich immer, danach von so eine Stunde, anderthalb Stunden oder so darüber geredet, dann ist deutlich gemacht, dass es halt eben nicht radikal oder revolutionär ist. Ich frage mich halt immer, warum gibt es diesen Fetisch oder diesen Fetisch, dass irgendwie alles quasi radikal oder revolutionär sein muss. Also kaum irgendwie die Leute, die hier irgendwas tun, ist irgendwie radikale Gesellschaftskritik oder so. Also ob jetzt die Leute, die irgendwelche Autos anzünden, weil sie sonst ein Fahren sind, oder irgendwelche Politgruppen hier in Berlin, das ist halt alles irgendwie reformistisch. Also ich verstehe wirklich nicht, warum es so diesen Fetisch gibt, irgendwie alles als besonders radikal darstellt. Also ich finde Feminismus trotzdem absolut wichtig, auch wenn es halt eben nicht radikal ist. So, das war der erste Punkt. Schnell zum zweiten. Der zweite Punkt. Bitte? Das ist halt meine Grundannahme, die ich da voraussetze. So, die ich da probiert habe darzustellen. Könnt ihr natürlich anders sehen. Der zweite Punkt folgt auch eigentlich daraus, der das Ganze mit dem Hauptwiderspruch und so. Also ihr, ich finde da schon das Problem, dass ihr quasi Marxismus euch nehmt auf so eine linksliberale, postmoderne Antidiskriminierungsebene zieht, um ihn dann da zu verkloppen, weil seine Kategorien nicht mehr funktionieren. Also Hauptwiderspruch ist einfach, also Marx oder so hat einfach nicht danach gefragt, wer wie diskriminiert wird. Er hat nicht danach gefragt, wer wie privilegiert ist oder so. Also das war nicht Marx-Ebene. Marx hat einfach nur danach gefragt, wie die Gesellschaft im Ganzen überwunden werden kann. Das war seine Fragestellung. Ja, aber es war also so, und daraus resultiert auch halt der Hauptwiderspruch. Das heißt, die Frage einfach war, gibt es ein Wort, das diese Gesellschaft strukturiert und quasi hervorbringt? Und das hat halt in diesem Widerspruch zwischen Kapital und Arbeit.
Es gibt dann Lust, oder was für mich ist, das heißt, dass es denn sehr schön dieses Mensch, Marx spricht nicht über Frauen.
Das ist auch ähnlich, dass wir gehen, das ist ja vollkommen okay.
Kannst du zum Tag kommen?
Ja, ich glaube, der ist. Ich habe es hier sehr deutlich gemacht. Ich hoffe mal, der hat einigermaßen sagen.
Ein interessanter Redebeitrag. Irgendwie, ich fürchte, der ist einfach ein Stück weit an den Punkten, die wir versucht haben aufzumachen, vorbeigegangen. Also an solchen Unvernehmenssituationen, das gibt es einfach immer wieder. Also ich wundere mich, dass hier der Eindruck entstanden ist, dass wir über Diskriminierung alleine sprechen oder dass wir postmodern sind. Also ich zum Beispiel bin durchaus Materialistin. Möglicherweise habe ich davon einen anderen Begriff als der Beitragende gerade. Aber ich fand, was ich glaube ich am Anfang nochmal, aber was ich gerne auch nochmal kommentieren möchte, ist so dieses radikal oder reformistisch, also ich glaube einfach, dass diese Gegenüberstellung aus einem ganz bestimmten historischen Kontext entstanden ist. Das war einfach zu einem ganz bestimmten historischen Moment. Die Frage, versucht man durch die Parlamente zu gehen, versucht man Revolution zu machen? Das war eine Frage, die sich der Arbeiterbewegung einfach irgendwann gestellt hat und da war die auch absolut richtig und es gab eben verschiedene Ansätze dazu, die man jetzt rückblickend auch verschieden bewerten kann. Aber warum muss man eine Unterscheidung aus diesem Kontext, die da politisch relevant war, versuchen, auf alles andere zu übertragen? Also mir ist es völlig egal, ob Feminismus radikal ist oder reformistisch oder sonst was. Es ist einfach ein absolut wichtiges politisches Anliegen. Und ich finde einfach da so diese merkwürdigen oder sagen wir einfach Unterscheidungen von außen ranzutragen, es hat einfach, glaube ich, mit dem, was wir inhaltlich was Feminismus inhaltlich zu bieten hat, einfach nicht so viel zu tun, zumindest so wie ich das verstehe.
Also erstmal wollte man sagen, dass ich das total daneben finde, wenn jemand eine andere Position hat, sich total auszulachen. Das finde ich irgendwie nicht, dass das am Anfang gesagt worden ist. Dass man irgendwie hier vernünftig diskutiert. Ne? Weil dann würden die Leute, die eine andere Position haben, sich irgendwann auch nicht mehr trauen, und es ist toll und alle haben die selbe Position. Und ja, also eigentlich geht meine Frage nochmal in dieselbe Richtung, aber so gesagt, und mir kommt das auch alles total postmodern vor, und ich glaube, die Kirche ist auch postmodern, und dann wäre für mich die Frage, was versteht man da unter Kapitalismus? Weil ich auch finde, das ist so ein bestimmter Ausbeutungskapitalismus, der verstanden wird, der wirklich eigentlich aus der NL-Tradition der 80er Jahre mit gemeint ist. Und was versteht man unter Materialismus? Da bin ich
Was verstehe ich dir unter
Marxismus? Ja, ich hätte so etwas Ähnliches jetzt erstmal zurückgefragt, weil es irgendwie so, wir haben, glaube ich, also ich meine, ich mache das zufällig auch an anderen Orten oder an anderen Momenten in meinem Leben, dass ich mich mit materialistischem Feminismus auseinandersetze, aber ich frage mich, woher kommt diese Frage sozusagen, wenn es uns um den Antifeminismus geht, ich finde es gerade ein bisschen überraschend, oder hast du Lust, vielleicht nochmal den Draht herzustellen, damit ich vielleicht...
Na, das ist eine freie Position, die ihr als antifeministisch bezeichnet habt, für mich einfach andere Positionen sind, aber keine antifeministischen oder eher Positionen, die halt aus einer kritischen Theorie marxistischen Ecke kommen, die halt die Begriffe Marxismus als Totalität haben. Und das geht tatsächlich nicht einher mit Intersektionalismus und so weiter. Das ist für mich auch kein Antifeminismus, sondern erstmal eine andere Position.
Warum das für uns trotz, also warum wir das unter dieser Perspektive von Antifeminismus betrachtet haben, war vor allem, weil damit sozusagen bestimmte feministische oder queerfeministische Anliegen angegriffen werden. Und das ist sozusagen unsere politische Erfahrung, dass sozusagen bestimmte Queerpolitik, bestimmte queerfeministische Gruppierungen, Publikationen, damit sozusagen aus der Linken, das haben wir sozusagen mit versucht zu beschreiben, rausgeschoben werden, weil ihr seid sozusagen neoliberalistisch aufgesessen, die Frauenbewegung hat überhaupt gar nicht die Gesellschaft verändert, sondern das hat im Prinzip, der Kapitalismus wollte sich sowieso oder also musste sich notwendig reformieren und hat dann sozusagen damit die Frauenbewegung auch nicht hervorgebracht. Solche Argumente wurden uns sozusagen als sozusagen zur Denunzierung von queerfeministischen Anliegen vorgetragen. Deswegen tauchen wir an dieser Stelle auf. Ich weiß nicht, ob das die Frage beantwortet.
Ich würde es ähnlich beantworten. Also natürlich gibt es innerfeministische Auseinandersetzungen, wo einfach auch unterschiedliche Analysen vorliegen, wie gesellschaftliche Problemlagen zu verorten sind oder so. Ich denke auch, dass der Punkt oder antifeministisch wird es halt an der Stelle, wo es sozusagen, also wo man selber für sich eben so eine Sprechposition in Anspruch nimmt, einfach so andere feministische Positionen einfach abtun zu können und denen eben nicht mehr wirklich zuhören zu müssen.
Oder sie für nicht links zu erklären.
Genau, oder sie eben nicht links für nicht links zu erklären. Also ansonsten ist es natürlich völlig klar, dass es da einfach auch innerfeministische Debatten gibt. Ich weiß nicht, ob diese Materialismusfrage zu weit führt. Also es ist natürlich auch irgendwie, ich glaube auch, dass wir da auch irgendwie so am Diskutieren sind oder vielleicht auch, ich weiß gar nicht, vielleicht auch Sachen ein bisschen unterschiedlich sehen, aber auf jeden Fall finde ich, also ich habe einen sehr positiven Bezug auf Materialismus und zwar, wie das so Feministinnen wie Ursula Wehr und so weiter entwickelt haben, wo einfach davon ausgegangen wird, also von der Frage, wie sich eigentlich Gesellschaften reproduzieren insgesamt und wo einfach materielle Reproduktion, also das, was einfach Produktion von Lebensmitteln bei Engels genannt wird, eben einfach auch nur ein Aspekt ist, der sicherlich sehr zentral ist, aber auch nicht zentraler als andere Aspekte, die dann eben von materialistischen Feministinnen generative Reproduktion genannt worden sind. So, dass ich halt meine, dass marxistische Analysen von Kapitalismus und Kapitalverhältnis eine sehr große Relevanz haben, wenn es darum geht, ein bestimmtes gesellschaftliches Herrschaftsverhältnis zu fassen, nämlich das Kapitalverhältnis, dass das aber eben nicht das ist, was Gesellschaft insgesamt oder als einziges strukturiert. Und insofern würde ich, glaube ich, einfach einen breiteren Materialismusbegriff ansetzen, der versucht, gesellschaftliche Verhältnisse von einer einfach weiteren Perspektive aus zu betrachten. Aber das ist halt eine sehr persönliche Antwort.
Das ist ein Riesenfass, ja.
Gibt's jetzt gerade noch irgendwelche Fragen oder Kommentare? Sieht nicht so aus. Okay.
Ich finde es ein bisschen schwierig mit diesem Mikro hier vorne. Ich habe jetzt erstmal so persönlich kein großes Problem, nach vorne zu kommen, aber es gibt viele Leute, die damit Probleme haben und das erleichtert vielleicht auch, dass man eher auf der 110. Reihe pöbelt als nach vorne kommt, wenn ich mich auch schuldig bin. Ich wollte nochmal zu diesem Radikal-Ding, ich finde es schon wichtig. Also ich würde verteidigen, dass Feminismus eine radikale Gesellschaftskritik ist, die Dinge grundlegend ändern will, weil das heißt es radikal. So, wir wollen nicht nur mehr Geld so für dieselbe Arbeit oder dasselbe Geld für dieselbe Arbeit oder Wahlrecht oder Abtreibungsrechte oder nicht mal nur Heterosexismus abschaffen. Nein, wir wollen es alles abschaffen. So. Und von daher würde ich das reclaimen, im Namen der Reihe, dass Feminismus radikal sein soll, dass wir das muss und dass wir dafür streiten müssen und dass wir darüber diskutieren müssen, wie er das sein kann. Und weil, also der eine Vorwurf, den ihr da so schön gesmasht habt, dass Feminismus, Queerfeminismus, neoliberale Argumente begünstigt, dass es die Entwicklung pusht, das ist ja, also es kommt ja sehr häufig und es ist ja auch nicht ganz falsch. Also genauso wie bestimmte kulturelle Bewegungen, Musikentwicklung, bestimmte Entwicklungen in der Arbeiterbewegung, die halt zu so einer Sozialpartnerschaft geführt haben und so weiter, genauso dem Kapitalismus geholfen hat, sich zu modernisieren, genauso können das individualistische feministische Strömung. Also das ist halt auch der Streit, den Feministinnen untereinander führen, was ist der richtige, der radikale Feminismus, der sich eben nicht vereinnahmen lässt, der eben nicht nur dazu dient, die Herrschaftsverhältnisse zu modernisieren und irgendwie netter zu machen für ein paar Leute, sondern für alle. So. Und darum finde ich schon, muss man streiten und deswegen auch noch verstehen, dass Feminismus radikal sein muss.
Wenn wir überhaupt das mit der Radikalität angeführt haben, dann ist das tatsächlich als Teil von einem antifeministischen Argument. Ich finde diesen Vorwurf, diesen ewigen, zu sagen, naja, aber der Queer Politics, die Besteuerung der Leute im Neoliberalismus, ich würde dazu gerne eine Freundin paraphrasieren, wenn ich auch zu viel ist. Dass man genauso sagen könnte, Leute, die essen, leisten damit auch dem Arbeitssystem Vorschub, weil sie nicht verhungern. Es geht sozusagen darum, also ich meine, klar, wir könnten eine radikale Antwort darauf zu sein, dann findet man den Hungerstreik und dann kann der Kapitalismus nicht mehr weiter existieren. So. Also ich meine, wenn sozusagen, dass die Radikalität, ich finde dieses Ausstehen gegeneinander, das ist reformistisch, das ist, ich finde, das ist nicht eine interessante Frage.
Ja, also wenn jetzt keine, doch, dann.
Oder beziehungsweise sozusagen, es heißt nicht, dass ich mich in einer feministischen Auseinandersetzung wichtig finde und bestimmte Positionen dann auch da kritisieren will, aber dass ich das nicht unter dem Titel Radikal ist radikal und andere reformistisch machen will. Das ist
schrecklich hier. Also. Wenn ich mich da an die letzte These irgendwie, also erste These, die da hängt, was ihr sagt, welche Frage man nicht mehr stellen soll, dann habt ihr die sozusagen anders formuliert, als ich sie meistens höre und damit, glaube ich, von dem Problem abgelenkt. Wenn man sich die Frage stellt, ob Geschlechterherrschaft für Kapitalismus notwendig ist, sondern sozusagen, ob die Abschaffung von Kapitalismus notwendig dafür ist, ob das Geschlechterverhältnis irgendwie abzuschaffen. Das ist ja eine Form der Hauptwiderspruchsthese, wo ich sagen würde, wenn ich die Analyse erstmal habe, wie ihr ja auch teilweise drin hattet, wenn wir sozusagen die historische Genese des konkreten Geschlechterverhältnisses, wie wir es jetzt haben, sozusagen mit der Entwicklung der bürgerlichen Gesellschaft auch erklärt habt ein bisschen, dann kann man ja sagen, irgendwie scheint das Kapitalverhältnis ein spezifisches Geschlechterverhältnis hervorzubringen. Das heißt nicht, wenn ich das Kapitalverhältnis abschaffe, ist automatisch das Geschlechterverhältnis auch weg. Aber es kann zumindest heißen, wenn ich das Kapitalverhältnis nicht abschaffe, dann wird das auch nichts mit dem Feminismus. Und wenn man die These so fasst, dann wäre sozusagen die Hauptwiderspruchsthese meines Erachtens erstmal nicht antifeministisch. Und meine Frage wäre, was ihr sozusagen ein Wiedererfassung für eine Mystik hätte. Ist das irgendwie klar geworden?
Du würdest sagen, wenn der Haupt. Nein, ich meine, ich glaube, dass wir wirklich einen Begriff von Hauptwiedererfassungsthese dann vielleicht haben, weil bei uns ging es darum zu sagen, von Vorrangigkeit und Nachrangigkeit von Problemen, also das ist aber trotzdem auch so undenklich. Aber dass damit immer so eine Vorrangigkeit und eine Nachrangigkeit von Kämpfen und Strategien und Politiken betrieben wird. Hier scheint es eher darum zu gehen, zu sagen, dass uns beide was miteinander zu tun haben und dass sozusagen beide gleichermaßen sozusagen bekämpft werden müssen, dann sehe ich darum auch gar keine Hauptwiederspruchsthese mehr zum Beispiel.
Naja, insofern, dass ich wahrscheinlich sagen würde, ein Feminismus ist ohne Antikapitalismus nicht zu haben, aber ein Antikapitalismus ist leider ohne Feminismus zu haben, dann wäre es aber kein gutes Projekt.
Nee, für uns, der Feminismus, den du meinst, ist nicht ohne Antikapitalismus zu haben, aber für uns, und das, darum geht es sozusagen, für eine queer-feministische Linke, wir wollen nicht mehr fragen, ist queer links, sondern wir wollen sagen, wenn es nicht queer ist, ist es nicht links.
Ja, ich glaube, eine Sache auch nochmal dazu. Also ich glaube, ohne Antikapitalismus ist eine befreite Gesellschaft nicht zu haben und ohne Feminismus auch nicht. Und ich glaube aber, also ich meine, dass diese Verknüpfungen einfach so, wie sie gerade gekommen sind, tatsächlich, also ich sehe das auch tatsächlich anders. Also ich meine, so rum das zu sagen, also es gibt sozusagen es gibt Antikapitalismus, der ohne Feminismus auskommt, es gibt aber einen Feminismus, der ohne Kapitalismuskritik auskommt, oder, also ich finde das so, wie, oder entweder würde ich gerne nochmal hören, warum das tatsächlich so ist, und dann finde ich auch tatsächlich, dass es einfach absolut nicht die relevante Frage ist, so. Also warum, wenn man einfach sagen kann, ich bin antikapitalistisch und ich bin feministisch, warum muss man sozusagen immer nach diesen sozusagen komplizierten strukturellen Verbindungen zu fragen, statt einfach zu sagen, wir wollen eine befreite Gesellschaft, da gehört einfach beides und einfach auch noch Antirassismus und Antisemitismuskritik und da gehören einfach verschiedene Elemente dazu, ohne die es einfach nicht geht. Und das ist eben das, was wir politisch wollen. Also warum immer wieder dieses Zurück zu der Frage von irgendwelchen Notwendigkeiten. Ja.
Ja, also wenn ich hier keine, fang wieder an, möglicherweise gibt es ja dann neue Meldungen. Nö, dann
und doch?
Das funktioniert immer wieder. Ja, bitte. Also, ist ja gewollt, dass hier diskutiert wird.
Ich würde gerne was fragen zu dem, was du gerade gesagt hast, von wegen, wenn es nicht queer ist, ist es links. Ich denke mal so an meine eigene politische Sozialisation in so grauen Kontexten und würde mir niemals das Recht rausnehmen, zu sagen, sie seien nicht links. Und ihr plädiert gerade auf eine historische Verortung, das sagt ihr, verortet euch historisch und letztendlich erscheint mir dann euer queeres Projekt auch als ein identitäres. Und das würde ich gerne wissen, was sagen.
Das ist mir ganz klar. Du willst wissen, ob wir identitäre Politik.
Naja, was du ausschiebst, also ihr plädiert gegen Ausschlüsse.
Da unten liegt doch ein Mikro.
Also ihr plädiert gegen Ausschlüsse und sagt, was nicht queer ist, ist nicht links. Und ich würde sagen, darin werden neue Ausschlüsse produziert. Und gerade in der Geschichte des Feminismus, Frauenbewegung und so weiter. Und das ist ja auch ein Thema, das es noch immer weiter gibt. Wie ist es eigentlich mit einer Organisierung als Frau, sozusagen als Identität? Und da kommt ja auch nochmal in globalen Kontexten eine andere Frage hin, wenn irgendwelche Frauen aus dem Süden eben nicht sozusagen das Privileg haben, sich als queer zu organisieren, sondern eben in einer Situation sind, sich eben als Frau zu organisieren zu müssen, sind sie dann nicht links? Oder also ich dachte, ne, welche Gefahren liegen in so einer sozusagen so einer starken These oder Aussage oder sozusagen, das ist jetzt das neue Projekt Queer-Feminismus und der Produktion von neuen Ausschlüssen.
Ich bin ganz froh, dass du das stellst, weil ich glaube, das ist ein bisschen ein Missverständnis. Nicht das neue Projekt des Queer-Feminismus, sondern wir haben sozusagen, unser Vorschlag heute war für eine queer-feministische Linke. Und wenn ich gesagt habe, sozusagen, wenn es nicht queer ist, dann ist es nicht links, dann ging das nicht darum, sozusagen, also dann gehört es sozusagen wieder umgelegt, genau in das, was wir eigentlich kritisieren wollten, zu sagen, welches ist denn jetzt nochmal links, welcher Feminismus ist eigentlich links. Und was ich damit eigentlich sagen wollte, war die Linke eher als sozusagen auch einen umstrittenen Ort als Battleground zu begreifen und zu sagen, okay, wir lassen es einfach nicht mehr mit unseren queerfeministischen Politiken machen, dass man uns permanent selbst sei wie den Links oder sei wie nicht links, sondern möchten sozusagen links sein definieren für uns als notwendig queerfeministisch. Ist es ein bisschen klarer geworden?
Wolltest du noch mal was sagen?
Ja, noch eine Ergänzung. Queer bedeutet für uns nicht notwendig Identitätspolitik, sondern queer bedeutet einfach eine konsequente Kritik an Heterosexismus und herrschaftlichen Geschlechterverhältnissen. Also sozusagen einfach ganz wichtig, als dass Feminismus eben nicht so mit diesen ganz klassischen heteronormativen Konstruktionen operiert, sondern einfach dieses Element mit drin hat, sich einfach gegen Heterosexismus zu wenden.
Vielleicht knüpft das auch nochmal eine Frage dort gleich an, vielleicht auch nicht. Nämlich diese Unterscheidung, vielleicht könnte ich das nochmal referieren, zwischen dem alten Rassismus und Frauenunterdrückung, wo ich immer so Sachen gesagt habe, die ich nicht ganz verstehe. Weil ich den Rassismus so etwas ganz Besonderes, ganz Zeitgelegtes, ganz Neues und unter Umständen für das nicht so Relevantes halt, aber so wie dieses Frauenunterdrückung oder das Geschlechterherrschaftsverhältnis, was ich für so unglaublich universal halte. So dass zum Beispiel auch Kommunistinnen erzählen, jetzt schauen wir den Kapitalismus an und bauen den Kommunismus auf, die haben noch lange nicht beantwortet, nur wie jetzt da diese Geschlechterherrschaftsverhältnisse abgebaut werden sollen. Und ich denke, das vielleicht eine Verrührung, der sollte das noch von der queer-feministischen Linie bevor, dass sie auch antirassistisch ist. Die sollte schon rassistisch sein oder so. Aber rein theoretisch, sozusagen vielleicht diese Dimension und das Schlagen, dass diese Meisterschaften, eine Sache, dass sie irgendwie irgendeine Urgesellschaft schon begleitet haben und irgendwelche Mittelaltergesellschaften, sondern halt als sie mit Rassismus zum Beispiel in der Form, wie sie neu diskutieren, gar nicht gab.
Ich bin mir nicht sicher, ob ich das richtig verstanden habe. Also ich meine, im Mittelalter gab es keinen Kapitalismus und es gab dafür Patriarchat, also eine andere Art von Geschlechterherrschaft als heute. Dafür gibt es irgendwie eine 500-jährige Kolonialgeschichte, mit der Rassismus aufs Engste verknüpft ist. Also um eine neue Erscheinung handelt es sich da keineswegs. Also Rassismus entsteht spätestens mit der Eroberung Amerikas. So. Also insofern verstehe ich nicht, was daran neu sein soll. Und ich sehe halt einfach eine Gefahr, also für wen ist Rassismus nicht so wichtig? Also möglicherweise ist für mich jetzt aus meiner spezifischen Perspektive tatsächlich Geschlechterherrschaft auf einer individuell betroffenen Ebene einfach das, was ich sozusagen persönlich erfahre. Das heißt aber noch lange nicht, dass ich insgesamt, wenn ich über Gesellschaften spreche, deswegen Rassismus, nur weil andere Leute primär darunter leiden und nicht ich, deswegen für also auch wieder marginalisieren müsste oder so. Und ich finde halt an diesen warum immer dieses Priorisieren? Warum muss man immer definieren, was irgendwie wichtiger sein soll als alles andere, statt zu sagen, also wenn man irgendwie diesen marxistischen kategorischen Imperativ oder so, wie es dann manchmal gesehen worden ist, hiermit alle Verhältnisse abschaffen, in denen der Mensch ein verelendetes und geknechtetes Wesen ist oder wie auch immer es genau heißt, warum muss ich dann, wenn das mein Anspruch ist, immer wieder feststellen, was dann doch wieder aber ein schlimmeres oder grundlegenderes Herrschaftsverhältnis ist als ein anderes?
Ja, war eigentlich ein schwungvolles Schlusswort. Ich will gerne noch darauf hinweisen, dass in einer Woche die nächste Veranstaltung stattfindet zu Männerpolitik und Männerbewegung in der Raumerweiterungshalle am Markgrafendamm und in zwei Wochen dann die Abschlussveranstaltung der Kampagne zu Strategien feministischer politischer Praxis auch in der Raumerweiterungshalle. Ja, vielen Dank euch beiden und vielen Dank für die Geduld und für die immer wieder aufkommenden Fragen.